Welcome back im Macher-Podcast und heute habe ich Dominik Stepanovic zu Gast und Dominik erzählt von seiner beruflichen Laufbahn. Er ist in einem Finanzvertrieb in die höchste Stufe gekommen und das in einem sehr, sehr jungen Alter, ist mittlerweile sehr, sehr viel unternehmerisch auch in anderen Bereichen tätig. Wir sprechen über seine Anfänge, was das Umfeld für eine Bedeutung für ihn hatte bzw. eben nicht hatte. Wir sprechen darüber, was heutzutage im Vertrieb wichtig ist, Thema Personal Brand, Lead-Generierung und es gibt ganz, ganz viele Mindset-Shifts, die du für dich mitnehmen kannst, wenn du in deinem Leben, in deinem Business erfolgreicher werden möchtest. Viel Spaß beim Zuhören, Peace out, dein Basti. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher. Und freue mich, dass du da bist, Dominik. Mega cool. Ich habe heute den Dominik Stepanovic zu Gast. Und ja, wir zwei, ich weiß gar nicht, wie genau wir uns kennengelernt haben, einfach durch gleiches Netzwerk. Ich glaube, durch einen Raphael Zenati.
Ich habe ein paar Mitarbeiter, die bei dir Kunde gewesen sind.
Ja, das hat mich, okay.
Da haben wir nochmal im Nachhinein festgestellt, dass wir uns auch über den Lauf kennen.
Genau. Stimmt, genau. Deswegen, so klein ist die Welt, Netzwerk, mittlerweile sind wir immer wieder vernetzt, haben auch das ein oder andere Projekt, was wir in Zukunft vielleicht gemeinsam angehen wollen. Und ich finde einfach, dass du eine Persönlichkeit bist. Ich meine, du bist ja noch mal jünger wie ich.
Ja.
Ich bin 26.
Okay, ja.
Ja, du bist ja nochmal ein Stückchen jünger und ich finde es einfach bemerkenswert, wie man einfach in deinem Alter, was ich an dir sehr, sehr schätze, ist deine Professionalität, also auch einfach dein professionelles Auftreten, habe ich in jedem Telefonat bisher gemerkt und ich glaube halt hinter jeder Entwicklung eines Menschen steckt eine Geschichte. Das heißt, du bist ja heute nicht der Mensch, der du bist, ohne deine Geschichte. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass genau solche Menschen wie du einfach mit ihrer Geschichte nach draußen gehen und andere inspirieren. Und deswegen vielleicht einfach mal für den Zuhörer, wer bist du, was machst du und was sind so oder ja, was ist so ein bisschen deine Story? Wer ist die oder was ist die Geschichte hinter dem Menschen?
Ja, erstmal danke für die netten Worte. Mir wurde auch ganz, ganz, ganz warm. Deswegen, ja, sehr, sehr gut. Meine Geschichte ist relativ lang, weil ich bin mittlerweile auch schon 25 Jahre alt und ich habe tatsächlich mit 19 mit dem Thema Business gestartet. Ja, das heißt, mit 19 habe ich meine erste Selbstständigkeit angefangen. Ich habe da im Finanzvertrieb angefangen, aber davor sah mein Weg eben gar nicht so aus, als hätte ich irgendwann mal selbstständig werden sollen. Ja, das heißt, ich komme aus einer Angestelltenfamilie. Meine Mama ist Zahnarzthelferin. Mein Papa hat sein ganzes Leben auf der Baustelle gearbeitet. Ich selbst war jetzt nicht der Einserschüler, wenn ich das so sagen darf. Und ich kannte tatsächlich keinen einzigen Unternehmer. Ja, das heißt, als ich 19 war, kannte ich keinen Unternehmer. Ich wusste, dass wenn ich einen Laden sehe, wie so ein Rewe oder ein anderes Business, dass es irgendjemandem gehört. Aber ich konnte mit dem Begriff Unternehmer nichts anfangen. Ich habe mich mit vielen Sachen aber beschäftigt, weil ich mir Themen angeschaut habe, wie man mehr Geld verdienen kann als Durchschnitt. Ja, weil, kannst dir vorstellen, wir waren jetzt nicht arm, aber wir hatten jetzt nicht zu viel Geld daheim, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, für mich war Geld verdienen immer ein Thema. Ja, das heißt, hey, wie kann ich einen Nebenjob machen? Habe in der 8. Klasse schon angefangen, Zeitungen zu verteilen. Habe dann ab dem... Ja, genau. Ja, bei der Münchner Nordrundschau, glaube ich, hieß es. Dann ab 16, direkt wo ich durfte, habe ich an der Kasse gearbeitet. Wirklich jede Chance genutzt, um irgendwie Geld zu verdienen. Und dann mit 19, aus irgendeinem Zufall, wurde ich tatsächlich angesprochen in München. Ja, das heißt, wurde ich rekrutiert für das Thema Finanzvertrieb. Ja, das heißt, ich habe mich damals schon ein bisschen mit dem Thema Geldanlagen auseinandergesetzt. Sagt dir der Begriff Daytrading was?
Ja.
Ja, genau. Daytrading habe ich damals gemacht mit 17 schon. Und ich habe mir damals sogar einen Ausweis von einem Kollegen geliehen, weil ich noch nicht 18 war, um da irgendwie anfangen zu können, irgendwas am Markt da eben zu machen. Aber bitte verstehe mich nicht falsch, ich habe damit kein Geld verdient. Ich habe 450 € im Monat verdient, immer 100, 200 € von der Abrechnung da rein investiert, alles verloren, kein System,
Scheiße.
kein System, keine Profite, aber. Was heißt ja verloren? Ich durfte in dieser Zeit unfassbar viel lernen. Ich habe mich mit den Aktienmärkten auseinandergesetzt. Ich wusste, dass zum Beispiel so man Öl handeln kann, man kann Gold handeln. Es gab Indizes wie zum Beispiel den DAX, den Dow Jones und so weiter, den MSCI World, ETFs. Habe ich sehr, sehr viele Sachen kennengelernt. Und dann wurde ich, als ich 19 war, auf das Thema Finanzvertrieb angesprochen. Hatte nichts mit Trading zu tun, Gott sei Dank. Und dann dachte ich mir, hey, irgendwie kommt mir das Ganze bekannt vor. Ich kenne die ganzen Themen. Ich habe da von anderen Leuten schon damals gehört, wie Robert T. Kiyosaki, investiere dein Geld in Themen, die für dich arbeiten. Tausch deine Zeit nicht gegen Geld. Und alle Sachen, die ich da schon von irgendwelchen Erfolgreichen gehört habe, wurden in diesem Finanzvertrieb wiederholt. Und ich dachte mir, hey, ich habe das von irgendwelchen Außenstehenden gelernt, habe diese Informationen sonst nirgendwo gehört. Und dann geben sie mir diese Informationen tatsächlich nochmal in intensiveren und verbesserten Formen. Dann dachte ich mir, hey, ich probiere das ganze Thema mal ein paar Monate lang aus. Und dann bin ich jetzt mittlerweile seit, ich werde dieses Jahr auch 26, dann seit 7 Jahren im Finanzvertrieb. Das heißt, seit 7 Jahren im Finanzvertrieb. Und das ist so meine Story, mein Background in dem letzten Jahr. Das heißt, 2023 Januar ist nochmal sehr, sehr viel passiert. Da sind sehr, sehr viele Geschäftsmodelle nochmal dazugekommen. Ja, das heißt, ich habe mich an vielen Online-Themen probiert. Ja, das heißt, wie zum Beispiel E-Commerce habe ich versucht. Ich habe da irgendwelche Agency-Themen mir angeschaut. Und dann habe ich noch zusätzlich zum Finanzvertrieb Acquisify gegründet. Ja, das heißt quasi eine Kaltakquise-Software, die deine Kaltakquise komplett vereinfacht. Und du musst dir vorstellen, Kaltakquise ist der planbarste Weg, um an neue Kunden zu kommen. Vielleicht kennst du das, du musst x Leute anschreiben, um x Ergebnis zu haben. Wo ist das Problem? Du musst halt 2, 3 Stunden überhaupt erst investieren, um an diese Anschreibquote zu kommen. Acquisify reduziert diesen Prozess eben auf ein paar Minuten und somit hast du quasi für minimales Zeitinvest das gleiche Kaltakquise-Ergebnis. Diese Software haben wir jetzt letztes Jahr im August gestartet. Die habe ich unter anderem mit Raphael auch gestartet, den kennst du. Er war auch bei dir im Podcast bis jetzt, oder?
Der war, glaube ich, schon zweimal da. Schon zweimal
Ja.
war. Ja.
Ja, Raphael ist eine absolute Rakete,
Maschine.
sozusagen. Ja, du musst dir vorstellen, wir haben uns über einen Finanzvertrieb kennengelernt. Wir haben da beide die höchste Karriereposition geschrieben. Und tatsächlich, muss ich dazu sagen, haben mir Raphaels Seminare sehr, sehr viel gebracht, auch diese Karriereposition zu erreichen. Deswegen sind wir da Geschäftspartner geworden, weil wir uns da kennengelernt haben.
Ja, geil.
Genau. Dann habe ich noch Acquisify gestartet und jetzt sind aktuell ein paar Agency-Themen am Kommen. Ja, das heißt, wie man organisch über Social Media Kunden gewinnt, wie man zum Beispiel seine Instagram-Page zu einer Landing-Page bekommt. Weil die meisten Coaches oder ich kenne es selbst, ich habe bestimmt 50 Reels auf Instagram hochgeladen und konkret über die Reels messbar keinen Kunden generiert, obwohl wir wirklich insgesamt eine gute sechsstellige Zahl an Aufrufen haben. Liegt ganz einfach daran, weil einfach ich in die Kamera gesprochen habe, ohne Sinn. Ja, das heißt, was heißt ja ohne Sinn? Ich habe das geteilt, was ich weiß. Ich habe mein Wissen weitergegeben, habe Leuten Mehrwert geboten, was unfassbar gut ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn man sich da eine gewisse Form von Copy anschaut, seine Instagram-Seite optimiert, kann man selbst seine Instagram-Page zu einem Funnel umbauen, der aktiv Kunden für einen generiert. Und das ist was wir noch im Starten sind, aber das ist bis jetzt in den Startlöchern.
Ja, geil. Ja, ist auf
Genau.
jeden Fall ein Markt dafür da. Auf jeden Fall.
Ja, ganz genau, weil zum Beispiel das ganze Thema Reel-Agenturen gibt es ja wie Sand am Meer. Ja, das heißt, die Leute, die schneiden dir 30 Reels im Monat für 500 €. Das ist wirklich krass. Aber der Unterschied, ja, das heißt, ob du jetzt Reels hast, die sich Leute anschauen, oder ob du konvertierende Reels hast,
Richtig, ja.
ist, glaube ich, dann nochmal der Feinschliff.
Ja. Ist ja sowieso so ein Irrglaube, vor allem, dass es um Aufrufzahlen geht. Ich meine, du kannst 1 Million Views haben, wenn du dadurch keinen bezahlten oder keinen Kunden gewinnst, dann bringen dir die Views, wenn du jetzt nicht unbedingt Influencer bist, was aber ich jetzt nicht unbedingt als Geschäftsmodell empfehlen würde,
Ja.
dann bringt es dir so gut wie gar nichts. Deswegen finde ich auf jeden Fall eine coole oder eine Dienstleistung, die auf dem Markt auf jeden Fall Bedarf hat.
Ja.
Ich habe jetzt vielleicht noch mal ganz kurz eine Frage zu deinen Anfängen, weil ich finde es sehr, sehr interessant, weil sehr, sehr viele Menschen, wenn es um Veränderungsprozesse geht, ob das jetzt berufliche Veränderungsprozesse sind oder egal in welcher Situation, sehr, sehr oft natürlich auch die Ausrede im Umfeld oder in der Umwelt und Umfeld suchen. Das heißt, da kommen dann oft Sachen wie: Ja, ich kenne ja da niemand oder ich habe nicht das Umfeld, das mich quasi in diese Richtung pusht. Ich habe keinen, wo ich mich damit drüber unterhalten kann. Natürlich ist es heutzutage, denke ich, wahrscheinlich um einiges einfacher, sich da zu vernetzen, gerade über Social Media, wie jetzt vor 7 Jahren, wo du gestartet bist. Aber dennoch finde ich es interessant, dass du quasi so, also bildlich gesprochen, wie eine Pflanze, die man in der Wüste eingepflanzt hat, aber die trotzdem gewachsen ist. Also die jetzt quasi nicht irgendwo in der besten Klimazone von Eltern sind Unternehmer, der beste Freund ist unternehmerisch tätig, ist ein ganz anderes Umfeld, ganz andere Gesprächsthemen. Deswegen finde ich das interessant, dass es bei dir trotzdem funktioniert hat. Und da vielleicht die Frage, vielleicht, wie es funktioniert hat, also was vielleicht aus deiner Perspektive der Schlüssel war. Und vielleicht auch die Frage, ob es ja vielleicht auch den einen oder anderen Gegenwind oder das eine oder andere, sage ich mal, Unverständnis aus deinem Umfeld gab, weil diese Themen bei diesen Menschen einfach nicht präsent waren.
Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, um dich da direkt abzuholen. Ich denke tatsächlich, dass die echte Antwort ist, dass ich mich generell noch nie verstanden gefühlt habe. Ja, das
Okay.
heißt von meinen Eltern oder von meinem Umfeld damals. Und dass es quasi für mich quasi kein Neuland war. Ja, das heißt, irgendwas auf eigene Faust machen zu müssen. Ja, das heißt, weil ich hatte immer irgendwelche Ideen, immer irgendwelche Konzepte, irgendwelche Vorstellungen. Und wenn ich mit meinen Eltern angefangen habe, drüber zu reden, waren sie direkt dagegen. Das heißt,
Ja.
egal, was ich gesagt habe, wenn es die simpelsten Ideen waren, ja, das heißt, warum ein Videospiel spannend ist oder warum es wichtig ist, für mich mit Freunden rauszugehen, hatten meine Eltern immer eine andere Meinung. Und als ich dann quasi mit 19 über Business gesprochen habe, da war es ja für mich nichts Neues, dass meine Eltern eine andere Meinung hatten. Ja, das heißt, das war ja schon 19 Jahre lang so. Verstehe mich nicht, bitte nicht falsch, ich liebe meine Eltern, aber die sind ein bisschen eigen, was das Thema angeht. Und das ist auch, was ich vielen Leuten mitgeben kann. Ja, das heißt, wenn sie zum Beispiel etwas Neues starten und Angst vor Gegenwind haben, sich einfach mal die Frage zu stellen, hey, was für Gegenwind könnte denn kommen? Und wenn man dann quasi in der Situation ist und dann merkt, hey, es kommt der Gegenwind, das ist alles wie geplant. Ja, das heißt, ich bin schon davon ausgegangen, dass Gegenwind kommt, dass man sich da gar nicht erschrecken muss, dass man da gar nicht dann in irgendeine Schutzhaltung reinfahren muss, weil es ja schon bekannt, es ist ein Szenario, was man abwägen konnte und dann quasi wirklich sehr bewusst reagieren kann, nicht in eine Streitsituation mit den Eltern reingeht zum Beispiel, sondern warum reagieren da sehr, sehr viele Eltern defensiv, wenn sich junge Leute selbstständig machen wollen? Weil sie irgendeinen Freund haben, der irgendwann mal einen Cousin hatte, der mal einen Freund hatte, bei dem es nicht geklappt hat. Ganz
Ja.
genau. Das heißt, sie wollen in einem ersten Moment nur schützen.
Schützen.
Das heißt, quasi die Reaktion der Eltern ist eine sehr, sehr komische Form von Liebe, wenn ich das sagen darf, okay? Und dass man da die Intention von der Handlung trennt. Ja, das heißt, dass die Eltern einfach eine gute Intention haben, sie aussprechen lässt. Ja, man nimmt das Ganze nicht an, aber man hört denen mal zu, man leiht denen Ohr und dann macht man trotzdem, was man vorhat. Genau, das ist so, wie ich da den Bogen geschlagen habe und was ich auch jedem empfehlen kann. Weil in meiner Kindheit war es auch sehr, sehr besonders. Immer wenn ich mit meinen Eltern in der Diskussion war, ich habe mich gar nicht mit denen gestritten. Ja, ich habe da gar nicht so viel Energie hingegeben, würde ich so sagen, sondern ich habe einfach den Raum verlassen und bin in mein Zimmer gegangen.
Ja.
Und dann bin ich quasi eine Stunde später wieder ins Wohnzimmer gekommen oder irgendwas ähnliches, habe mit dann meinen Eltern normal weitergeredet, als wäre da gar kein
Gar
Problem.
nichts. Ja.
Genau. Und das ist so das Thema, wie ich das für mich gemanagt habe.
Okay,
Ja.
sehr cool. Also du hast im Endeffekt einmal dir das bewusst oder das Bewusstsein dafür geschaffen, dass es sowieso kommen wird,
Ja.
was ja wie du auch sagst, da hast du ja vollkommen recht. Das kann dir jeder bestätigen, der sich selbstständig gemacht hat. Ich meine, ich auch, dass jetzt bei mir war es jetzt nicht von den Eltern, aber das aus dem Freundeskreis oder auch innerhalb einer Beziehung. Also es ist ja tatsächlich so, dass auch dort im Endeffekt diese Schutzfunktion auch greifen kann, die du gerade so schön
Ja.
beschrieben hast. Das heißt, da einfach mal Bewusstsein dafür schaffen, dass es auf jeden Fall passieren wird.
Ja.
Und das andere einfach dann einen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu geben, um im Endeffekt nicht emotional auf das Ganze einzusteigen, sondern einfach mit dem nötigen Abstand.
Ja, zu
Ja,
einer Brücke.
finde ich sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, das, was ich halt jetzt gerade aus meiner Arbeit, ich meine, das ist auch ein ganz simpler Trick in Anführungszeichen, mitgeben möchte, ist halt auch dort, dass ich einfach Emotion beziehungsweise die emotionale Bindung zu einer Person von der Kompetenz trenne, die eine Person in diesem Feld hat. Weil wir fragen halt sehr, sehr gerne immer Menschen nach ihrer Meinung, zu denen wir eine sehr hohe emotionale Bindung haben, vergessen aber, dass diese Person vielleicht in diesem Lebensfeld gar keine Kompetenz hat. Und so werden halt dann quasi die Eltern vielleicht auch gefragt um ihre Meinung, die aber ihr Leben lang Arbeitnehmer waren, was jetzt ohne Wertung ist. Aber was ich halt, ich kann auch jetzt im Endeffekt keinen um Tipps fragen, der noch nie in seinem Leben ein Fitnessstudio von innen gesehen hat. Das funktioniert nicht. Obwohl es mein bester Freund ist, da habe ich im Endeffekt keinen Mehrwert rausgezogen. Deswegen sehr, sehr geile Tipps. Als du dann dein.
Frage. Ich muss eine Frage zu dem stellen, was du gesagt hast.
Gerne, ja.
Würdest du sagen, dass die meisten Leute nach einer Meinung fragen? Weil so weit würde ich gar nicht gehen, sondern sie bekommen einfach eine Meinung. Ja, das heißt, ohne dass sie danach fragen.
Denke ich auf jeden Fall. Nur glaube ich, dass wir so, also dass in uns, beziehungsweise kann ich das auch einfach durch meine Arbeit bestätigen. Es ist ja, ich muss ja oftmals gar keine Frage bewusst stellen, sondern wir sind so geprägt, dass wir sehr, sehr oft quasi Meinungen brauchen. Also im Endeffekt nimmt uns das Gegenüber diese Meinungsäußerung ab, beziehungsweise die Frage ab. Und wir brauchen darin auch Sicherheit. Also wir sind ja so geprägt, dass wir im Endeffekt die Erlaubnis von außen brauchen, um etwas, aber um uns selbst zu ermächtigen und gar
Ja.
nicht mehr durch uns selber. Das glaube ich, deswegen glaube ich, manchmal ist es gar keine aktive Frage, die ich stelle, sondern sogar manchmal eine Situation, die ich provoziere, um im Endeffekt halt dann wieder die Bestätigung zu haben, ja, ich mach's, oder ja, hast doch recht gehabt, selbst mein bester Freund sagt, das funktioniert nicht, jetzt mache ich es doch nicht so.
Ja.
Ja, also ich finde, die Frage wird gar nicht so oft aktiv gestellt, aber die wenigsten Menschen, und das kann jeder Zuhörer mal für sich selber reflektieren, treffen wirklich Entscheidungen zu 100% aus ihrer eigenen Intention heraus.
Ja. Sehr, 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 sehr spannend. Und dann kann man da noch tiefer reingehen, wie abhängig man wirklich ist von
Ja.
der gesamten Meinung von anderen Menschen.
Ja,
Ja.
richtig. Ich meine, das ist ja so, viele, viele sagen, ja, mir ist die Meinung von anderen Menschen egal, aber ich denke und ich glaube, es ist ja auch richtig, dass es mir nicht egal ist. Aber ich frage mich halt immer, hast du bewusst entschieden, zu welcher Person, also in welchem Bezug? Weil
Ja.
wenn ich jetzt auf Instagram zum Beispiel ein Reel poste, was ein bisschen vielleicht provokanter ist, was 100% den einen oder anderen triggern wird,
Ja.
kann ich ganz ehrlich von mir sagen, mir ist die Meinung von User XY komplett egal. Selbst wenn der da
Ja.
drunter schreibt, keine Ahnung, was weiß ich, lern mal was Gescheites, keine Ahnung, ist vielleicht hier BAföG, hat BAföG bekommen und sich eine Kamera gekauft oder wie auch immer. Also Sachen, wo du auch sagst, okay, das geht schon in Richtung, ja, Beleidigung oder auch Mobbing oder wie auch immer. Mir ist das komplett egal, weil ich für mich entschieden habe, das sind nicht die Leute, die darüber urteilen dürfen. Oder beziehungsweise die Meinung, die ich ernst nehme. Im Gegenteil dazu habe ich natürlich meinen engsten Kreis oder auch meine Mentoren oder Coaches, denen ich einfach eine andere Bewertungsgrundlage gebe, wo ich dann sage, okay, die sind so kompetent. Zum Beispiel auch bei dir. Bei dir weiß ich, okay, du hast ein Proof of Concept, du bist deinen Weg gegangen, du weißt, von was du sprichst. Wenn du jetzt hergehen würdest und mir einen Tipp vertrieblich geben würdest, auf Instagram einen Kommentar schreiben würdest, würde ich mir das genauer angucken, weil ich halt weiß, okay, da steckt Erfahrung dahinter. Das heißt, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, nicht auf die Meinung anderer Menschen zu scheißen, so wie man das immer erzählt bekommt, sondern einfach ganz klar zu entscheiden, okay, welcher Meinung möchte ich Bedeutung schenken? Weil
Ja.
sonst bin ich ja komplett lernresistent.
Ja, ganz genau. Und das ist auch sehr, sehr spannend, was du jetzt gegen Schluss gesagt hast. Im Prinzip sind mir die Meinungen von anderen auch egal, außer ein paar Ausnahmen. Ja, das heißt, ich habe ein paar Leute, von denen ist mir die Meinung zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ja, zum
Ja.
Beispiel von meiner Frau oder von meinem Bruder oder von meinem Vater oder von ein, zwei sehr, sehr engen Geschäftspartnern, die da quasi eine gewisse Kredibilität haben. Und genauso auch bei dir. Ja, das heißt, deine Meinung ist mir zum Beispiel auch wichtig. Nicht im Sinne von, was hältst du jetzt da und davon?
Ja.
Sondern du hast ja auch schon mit sehr, sehr vielen Leuten zusammengearbeitet. Du hast da auch ein sehr, sehr schönes Proof of Concept. Du kennst dich in vielen Bereichen sehr, sehr gut aus. Und dieses lernresistent sein ist wirklich ein sehr, sehr großer Begriff. Vor allem, ich kenn das selbst. Ja, das heißt, von mir, auch aus den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit, da war man sehr, sehr rebellisch, wenn man das so sagen darf. Ja, das heißt, man hat auf die Meinung von anderen Leuten nicht wirklich viel Wert drauf gegeben. Aber dieser rebellische Aspekt, wenn du den in dir hast oder für die Zuhörer, die das in sich haben, das ist im Prinzip eine sehr, sehr gute Fähigkeit, die man noch falsch nutzt. Ja, das heißt, auf die Meinung von anderen zu scheißen, wenn ich das jetzt so sagen darf, ist auch ein sehr, sehr spannendes Potenzial, um neue, unerschlossene Wege zu gehen. Ja, das
Richtig.
heißt, wie vielleicht noch andere Leute nicht gegangen sind. Und das ist sowas wie eine kleine Superkraft, wenn man das so sagen darf.
Ja. Ja, weil du im Endeffekt ja nicht mit dem Strom schwimmst. Du hast
Ja.
halt immer so ein bisschen. Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil ich meine, das sieht man aber auch, der Rebelle. Ich meine, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich habe einfach immer grundlegend immer etwas anders machen müssen. Also immer grundlegend einfach immer nicht so, wie es gesagt worden ist, sondern immer so, wie ich es individuell haben will.
Ja.
Und jetzt ist natürlich so, dass halt bei solchen Menschen, und da hast du auch schon gesagt, beziehungsweise kann ich von mir selber auch sagen, dass da halt oftmals auch die Selbstreflexion in dem Sinne fehlt, dass man doch auch dann mal seine blinden Flecken sieht.
Ja.
Und deswegen finde ich es cool, dass du das ansprichst, weil das, denke ich, dem einen oder anderen Zuhörer auf jeden Fall einen Impuls mitgeben kann, da vielleicht selber auch bei sich hinzuschauen, weil ich denke, sowieso sind die meisten, die in eine Selbstständigkeit starten, eher die Rebellen der Gesellschaft, beziehungsweise wenn du dich jetzt nicht gerade als Bäcker oder Friseur selbstständig machst, sondern gerade Online-Unternehmen, Agenturen, Agencies, Finanzvertrieb, das sind ja jetzt gerade die Jobs oder die beruflichen Möglichkeiten, die vielleicht nicht gerade in der Gesellschaft die anerkanntesten sind.
Ja, vor allem, na, bei mir geht gerade das Thema zu, jetzt wird es gleich ein bisschen dunkler. Aber worauf ich da hinaus wollte, ich habe es tatsächlich vergessen. Egal. Ja.
War es nicht so wichtig.
War es nicht so, du sagst es, ja.
Ja, im Endeffekt finde ich es ganz interessant. Ich meine, du hast jetzt gesagt, Finanzvertrieb, Vertrieb in jeglicher Form beziehungsweise generell hat natürlich etwas damit zu tun, uns verkaufen zu können. Und du bist da ja auch deinen Weg gegangen. Wenn wir jetzt gerade diesen Aspekt anschauen, Vertrieb, Verkauf, was würdest du aus deiner Expertise sagen? Und ich meine, du hast Expertise, weil jeder, der weiß, ja, in welchem Vertrieb du da auch tätig warst. Du hast die höchste Stufe geschrieben. Das ist eine Leistung. Das macht man nicht einfach mal so. Da muss man in dem Bereich natürlich auch seine Skills verbessern. Deswegen, was würdest du vielleicht einfach dem Zuhörer, der vielleicht auch sich verkaufen muss oder im Vertrieb tätig ist, für Tipps, Impulse mitgeben, die er vielleicht auch sofort umsetzen kann?
Ja, mein erster Tipp im Vertrieb, so stumpf wie das vielleicht klingt, ist mehr Schlagzeilen. Ja, das heißt, weil wenn wir uns auch solche spannenden Themen wie Agencies anschauen, die erstmal im ersten Moment nichts mit Vertrieb zu tun haben, sondern du erstmal Agenturdienstleister bist und anderen Menschen Mehrwert gibst, ist dein Erfolg zu 90% davon abhängig, wie viel Outreach du machst, mit wie vielen Kunden du wirklich sprichst. Und Sales ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Vertrieb zu lernen, da quasi Abschlüsse machen zu können, gesprächspsychologisch aufzubauen, dass der Kunde einen Mehrwert hat, einen Mehrwert erkennt und dann dementsprechend auch kauft. Das sind alles sehr, sehr wichtige Sachen. Aber ich denke, jetzt vor allem im Jahr 2024, wir haben eine sehr, sehr große Vergleichbarkeit. Das heißt, wir können sehr viele Sachen sehr, sehr schnell vergleichen. Die Angebote, die werden immer mehr. Ja, das heißt, du bekommst immer mehr Angebote, du hast immer mehr Versicherungen, du hast immer mehr Coaches, du hast immer mehr Schokoladen, Klamottenstücke, Brands schießen ja aus dem Boden wie nichts zuvor gefühlt. Und dass du heute den Unterschied machst, erstens im Branding, ja, das heißt, wer du als Personal Brand bist, und in der zweiten Sache im Bereich Lead-Generierung, wie du Leads generierst, wie du auf neue Kunden kommst, und da hebst du dich oder da machst du Quantensprünge im Umsatz. Oder quasi dich das nochmal, sagen wir so, das 10. Vertriebscoaching machst und dein Verkaufsgespräch nochmal verbesserst, um quasi eine Abschlussquote anstatt von 40% auf 44% zu bekommen, die nochmal um 10% verbesserst und so weiter, aber du halt nur 5 Termine die Woche hast, würde das nicht so viel bringen am Ende des Tages. Das heißt, ich denke, jeder Dienstleister, ob im Verkauf, Sales, Autoverkäufer, Versicherungsverkäufer, Immobilienverkäufer, die wichtigste Frage, die man sich heute stellen muss, ist, wie kommt man an Leads? Und da geht es jetzt nicht nur darum, um Werbung zu schalten, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass mindestens 50% der Leads organisch kommen müssen. Über Empfehlungen, über deinen eigenen Vertrieb, über Upsales an Kunden, über Content, den du kreierst. Und quasi der Rest kalt über Ads und so weiter funktioniert. Das ist, wo ich denke, der größte Fokuspunkt und der größte Switch hingehen muss, einfach in Outreach, in neue Kunden kennenlernen, in mehr Termine zu haben.
Okay. Finde
Ja.
ich auf jeden Fall interessant und gehe ich auch zu 100% mit. Auch das, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Ich meine, dieses viele können ja noch gar nicht oder haben es noch gar nicht gemeistert, irgendwie organisch Leads zu generieren und meinen dann, sie können Werbung schalten. Aber wenn du halt, ich sage immer, das, was organisch nicht oder noch nicht funktioniert, wird auch nur ein Glücksspiel sein, wenn du Geld drauf wirfst und Werbung schaltest.
Richtig.
Deswegen auf jeden Fall wichtig und vielleicht auch die Frage, ich meine, da ist natürlich jeder Finanzvertrieb ein bisschen unterschiedlich. Du hast jetzt gerade das Thema Personal Brand angepitcht. Und ich finde es super, super interessant und wichtig, weil ich glaube, dass da viele Menschen im Vertrieb noch gar keinen Fokus drauf legen. Aber ich glaube, dass das halt, so wie du auch gesagt hast, ich meine, ich bin jetzt, du bist da viel, viel mehr drin. Ich meine, ich habe meine Versicherung, alles gut, aber für mich, für meinen Teil, wie du sagst, es gibt immer mehr Angebote. Und für mich auch die Angebote sind auch immer in Anführungszeichen identischer. Also es gibt immer mehr Unternehmen beziehungsweise immer mehr Dienstleister, die einen guten Job machen. Also ich glaube, früher war das halt so, okay, dann gab es halt diese ein, zwei Marktführer und alles andere war Ramsch. Aber mittlerweile hast du einfach viel. Natürlich, das gibt hier und da mal den kleinen Unterschied, aber das, was schlussendlich, und das finde ich so wichtig beim Thema Personal Brand, halt heutzutage den Unterschied macht und immer wichtiger wird, ist einfach People buy you first. Und ich glaube halt, dass da natürlich, es hat halt Schritte aus der Komfortzone, also wenn ich auch mit meinen Kunden spreche, du kannst dich halt heutzutage, wenn du erfolgreich werden möchtest, vor allem auch was die Lead-Generierung über Social Media betrifft, und dort sind ja heutzutage unsere Kunden, also die Kunden, die schauen weniger Werbung im Fernsehen wie auf Social Media. Und wenn du da nicht, sag ich mal, den Mut hast, mit deiner Person nach außen zu treten, dann wirst du es schwierig haben. Deswegen, was ist da so deine Meinung dazu? Wie wichtig, um nochmal auf das Thema einzusteigen, ist denn vor allem auch vielleicht im Vertrieb oder im Finanzvertrieb diese Außenwirkung auf Social Media? Also was sind da deine Gedanken nochmal konkret dazu?
Es ist das wichtigste Thema, welches es heute gibt. Es gibt, würde ich sagen, nichts Wichtigeres, wenn wir uns da mal die Großen anschauen. Wenn jetzt nicht nur Finanzvertriebler, sondern generell erfolgreiche Personen. Alex Ramosi investiert sehr, sehr viel in seine Personal Brand. Iman Ghazi investiert sehr, sehr viel in seine Personal Brand. Andrew Tate investiert sehr, sehr viel in seine Personal Brand. Grant Cardone investiert sehr, sehr viel in seine Personal Brand. Um jetzt auch mal weg von den Coaches zu gehen.
Ja.
Zum Beispiel der CEO von ChatGPT, Sam Altman, der ist quasi der springende Punkt von ChatGPT. Als der zum Beispiel angedroht hat, zu Microsoft zu wechseln, dann haben sehr, sehr viele Leute das Ende von ChatGPT gesehen, weil seine Personal Brand so stark mit ChatGPT eingefahren war, dass sie da keine Zukunft mehr für diese Firmen gesehen haben. Mark Zuckerberg, ich glaube, als er jetzt über die Apple Vision Pros gesprochen hat, hat er jetzt keinen Werbespot oder irgendwas Ähnliches gemacht, sondern er hat ein Kamera-Video, Handy-Kamera-Video auf Facebook, glaube ich, hochgeladen oder auf
Ja,
Instagram.
Facebook war es, glaube
Ja,
ich.
genau, was komplett authentisch war, was ihn widergespiegelt hat. Und er ist auch sehr, sehr stark als Personal Brand gewachsen vor 18 Monaten. So, der Typ ist noch aus wie so ein Alien, wenn ich das so sagen darf.
Ja,
Und
das
heute
stimmt.
ist er Kampfsportler, hat irgendwie eine coole Frisur, trägt eine Goldkette und verkauft sich sehr, sehr gut. Und bin jetzt nicht so familiär mit den Themen mit Jeff Bezos und so weiter, aber das ist auch nicht mehr der Typ, der mal war. Elon Musk geht auf Podcasts und so weiter. Jeder, der groß ist, investiert in seine Personal Brand und in seine Personenmarke. Und das Dämlichste, was du machen kannst, ist es nicht zu tun. Und es
Ja.
gibt jetzt keine Zauberformel mit, hey, so baust du eine Personal Brand auf. Es gibt nur ein Stichwort, es ist Authentizität. Aber wie du das am Ende des Tages machst, wie du dich präsentierst, was du aus deinem Leben präsentierst, ist zu 100% nochmal individuell. Und da würde ich fast schon nochmal ein bisschen weitergehen, dass vielleicht, das ist ein kontroverses Thema für den einen oder anderen, dass private Erfolge vielleicht wichtiger sind für eine Personal Brand als wie berufliche Erfolge. Ja, das heißt, weil Menschen kaufen Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt. Und zum Beispiel schauen wir dich mal an. Ja, das heißt, du bist eine absolute Maschine. Ja, das heißt, du bist sehr, sehr lange im Kraftsport, im Fitnessbereich. Einen fitten Körper kann man nicht vererbt bekommen, den kann man nicht durch Zufall bekommen. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ich würde es als privaten Erfolg klassifizieren. Wenn Leute dich dann quasi sehen und so weiter, dann schreiben sie dir schon gewisse Eigenschaften zu. Ich habe jetzt zum Beispiel geheiratet vor 2 Wochen. Ja, das heißt, ich bin jetzt bald Familienvater, wenn alles gut läuft und so weiter. Das ist noch nichts in konkreter Planung und so weiter. Aber dann werden mir gewisse Eigenschaften und so weiter zugeschrieben. Und wenn zum Beispiel jemand sehr, sehr gut mit Frauen ist und so weiter, wie jetzt zum Beispiel der eine oder andere Influencer und jetzt nicht das meiste Geld hat, wenn ich das so sagen darf, jetzt nicht der Jeff Bezos ist oder der Bill Gates und so weiter, sind die trotzdem sehr viel beliebter und haben eine krasse Personal Brand, weil diese privaten Erfolge für die Leute so viel wichtiger sind als irgendwelche anderen Themen. Wie zum Beispiel, wenn wir uns jetzt einfach mal so stumpfe Sachen anschauen. Ja, das heißt, wenn jemand jetzt einfach mal erfolgreich mit Frauen ist, dann ist ja das zu 90% der Grund, warum andere Dienstleister und Coaches und so weiter Geld verdienen möchten, damit sie einen hohen Status haben, damit sie erfolgreich bei Frauen sind, dass sie sich eine eigene Familie aufbauen können, dass sie in ihrem Ort, in ihrer Stadt einen hohen Status haben, dass sie weltweit bekannt sind und so weiter. Solche privaten Erfolge setze ich mittlerweile im Bereich Branding vor berufliche Erfolge.
Ja, ist interessant, ist ein interessanter Ansatz, weil du dann halt, ich sag mal so, wir, unser Leben besteht ja nicht bloß aus dem Beruf, und ich denke, dass der Beruf halt, beziehungsweise die Berufung oder auch der Job, ein Tool ja ist, um im Endeffekt das andere Leben auch irgendwo zu bewerkstelligen, beziehungsweise dann auch in Erfüllung in diesen Bereichen zu leben. Ich fand es ja auch gerade cool, also beziehungsweise dieses Beispiel auch, wenn du jetzt geheiratet hast, was ich da sofort, ein Attribut, was mir halt sofort in den Kopf kommt, ist Stabilität, ist Vertrauen. Weil das macht ein Mann nicht, der diese Attribute nicht hat, so. Und wie du sagst, das spielt dann quasi vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst. Also mir wird halt, weil du es vorher angesprochen hast, sehr, sehr große Disziplin zugeschrieben. Und die muss ich auch irgendwo haben. Und deswegen wissen auch Kunden, glaube ich, wenn sie zu mir kommen, dass sie halt einfach mit jemandem arbeiten, der ein Bewusstsein für diese Thematik hat. Deswegen wahnsinnig wichtig. Und wie gesagt, ich finde es halt schade, dass hier, ich meine, es hat ja natürlich seine Gründe, weil du eben genau, wenn du auf Social Media nach draußen gehst, da vielleicht auch ein bisschen mehr von dir preisgibst, natürlich oftmals auch an dir arbeiten musst, weil dann kommen eben genauso Themen wie hoch, wie Angst vor Ablehnung, was denken jetzt da andere drüber, du kannst dich nicht mehr verstecken.
Ja.
Das ist ja das, was so viele auch gerade im Vertrieb am Anfang so probieren oder meines Erachtens, ja, ich probiere es jetzt so mal, so ein bisschen hinter dem Deckmantel, anstatt sie einfach eine Entscheidung treffen und all in gehen. Und da gehört für mich einfach deine digitale Visitenkarte, Social Media heutzutage einfach dazu.
Ja, sehr, sehr, sehr richtig. Vor allem, was ich auch dazu zu mir sagen muss jetzt persönlich, ich habe das nicht immer richtig gemacht. Zum Beispiel von 2007, von 2017 bis 2021, 2022 war mein Hauptfokus nur Geld. Ja, das heißt nur Geld, nur so viel Vertrieb zu machen, wie es geht, nur so viel zu verdienen, wie es geht. Aber das war die Zeit, wo ich am wenigsten Geld verdient habe und wo ich quasi den meisten Input hatte von meiner Seite in meine Tätigkeit, wo ich am meisten dafür tun musste. Und ab Ende 2022, Mitte 2022, 2023 wurde Switch gab, sich mehr auf mich selbst zu fokussieren, an meinen Fähigkeiten zu arbeiten, an meinem Körper zu arbeiten, an meinem Netzwerk zu arbeiten, an meinem Charisma zu arbeiten, kamen eben diese Riesensprünge, wo sich dann zum Beispiel das Jahreseinkommen verfünffacht hat, zum Vergleich zum nächsten Jahr und so weiter. Und das merke ich zum Beispiel jetzt, wenn wir uns den Kryptobereich mal anschauen. Bitte verstehe mich nicht falsch. Es ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, etwas Langfristiges aufbauen und gutes Geld zu verdienen. Aber du kannst rein theoretisch mit einem Investment von 100 bis 500 € in ein, zwei Tagen oder in einer Woche sechsstellig sein vom Vermögen. Vielleicht sogar, wenn du einen richtig guten Zug machst, ein siebenstelliges Vermögen haben. Und dann bist du am Ende des Tages leider noch immer ein Nerd mit sehr, sehr viel Geld. Und dann werden dich nur wegen deinem Kontostand die Leute nicht ernster nehmen, dein Netzwerk wird deshalb nicht wachsen. Du wirst wahrscheinlich, ja, das heißt, dieses Geld nicht halten können, weil deine Persönlichkeit dementsprechend nicht gewachsen ist. Und dann bist du halt einfach ein englischer Begriff dafür, ja, einfach ein Geek mit sehr, sehr viel Geld. Und ich zum Beispiel schaue viel, viel mehr zu jemanden auf, der 30 Jahre alt ist, von mir aus ein Networth von nur 2 Millionen hat, eine Frau hat, die ihn respektiert, er zwei gesunde Kinder hat und einen Top-Körper hat, als wie vielleicht zu einem 35-Jährigen, der übergewichtig ist, nicht von Frauen respektiert wird und dafür ein Networth von 20 Millionen hat. Ist nicht mal zu einem Bruchteil, ein Prozentteil, ein Vorbild für mich wie Person 1. Genau. Deswegen ist es ein sehr, sehr großes Thema an sich
Sehr
zu.
geil. Ja,
Ja.
sehr geil auf den Punkt gebracht. Finde ich cool, weil das ja genau die Sachen sind, die ich auch immer wieder meinen Kunden weitergebe. Finde ich das auch schön, nochmal von dir zu hören. Also finde ich sehr, sehr cool. Wenn wir da jetzt einfach mal zum Abschluss, ich meine, wir sind jetzt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass deine Persönlichkeit einfach mit dem in Resonanz gehen kann, was du im Außen einfach auch für dich manifestieren, erreichen, wie du es auch immer nennen magst. Möchtest, wie würdest du, beziehungsweise was sind denn so, wenn du einem Zuhörer einen Tipp mitgeben könntest, oder es dürfen auch zwei sein, das, was dir als erstes an Gedanken hochkommt, was kann jemand tun, um deines Erachtens einfach an seiner Persönlichkeit zu arbeiten? Was sind da vielleicht Dinge, die auch dich weitergebracht haben?
Okay, das heißt, mein erster Tipp, das heißt, der mir konkret einfällt, sind das Thema Bücher. Ja, das heißt, viele Coaches sagen, ja, du brauchst nicht 1000 Bücher und so weiter zu lesen, um erfolgreich zu werden. Das ist in meinen Augen eine Form von Kontrolle, dass sie das Zentrum der Informationen sind und dass sie dadurch mehr Geld verdienen. Sondern wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Buch von Ray Dalio anschauen. Ja, das heißt, da, wo es zum Beispiel um Verschiebung der Weltmächte geht oder Prinzipien des Erfolges und so weiter. Ray Dalio ist quasi CEO von Bridgewater, Milliardär und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 10 Stunden in ein Buch von ihm investieren, um das zu lesen, wahrscheinlich in seinen Büchern sogar 20 Stunden, weil die sind ein bisschen dicker. Das sieht eben so aus, dass es für mich persönlich wie ein Private Coaching 10, 20 Stunden von Ray Dalio ist. Zum Beispiel auch Tony Robbins, seine Bücher sind zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Ist für mich wie ein Private Coaching von Tony Robbins. Ist zum Beispiel für 20, 30 € bekommst du da den Mehrwert, was du auf einem Seminar für 10.000 € bekommst. Das heißt, für Einsteiger ist das Beste, was man machen kann, Bücher zu lesen, kontinuierlich zu lernen, kontinuierlich zu lesen, kontinuierlich zu wachsen. Natürlich auch in die Handlung zu gehen, aber es ist eine Form von, du bist, was du isst, kennt man ja, und du tust, was du denkst. Und wenn du halt sehr, sehr viel Zeit am Tag auf Social Media verbringst und mit irgendwelchen Idioten deine Zeit teilst, dann wird deine Handlung dementsprechend schlecht aussehen. Aber wenn du zum Beispiel 2 Stunden, 1 Stunde, ja, das heißt am Tag in Bücher investierst, in Weiterbildung, dann veränderst du deine Gedankenstruktur und somit veränderst du auch deine komplette Handlung. Und dann ist es eine Frage, was kommt als erstes, das Huhn oder das Ei? Und dann quasi, was kommt als erstes, der Gedanke oder die Handlung? Und da auf jeden Fall der Gedanke. Und wie formst du deine Gedanken? Indem du guten Content konsumierst. Und es ist sehr, sehr einfach über Bücher. Und ich habe zum Beispiel einen Coach, der Joe, mit dem arbeite ich schon sehr, sehr lange zusammen. Joe DiBianca, Shoutout. Das ist ein kleiner Coach aus den USA, hat 1000 Follower, glaube ich. Aber hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und als ich mit ihm über das Thema Lesen gesprochen habe, habe ich ihm gesagt, ich mag es aber nicht zu lesen. Dann hat er zu mir gesagt, ich habe auch nicht gesagt, dass du lesen mögen sollst, sondern dass du lesen sollst. Ja, und das ist so, glaube ich, mein bester Tipp, mir den größten Game Changer gebracht.
Finde ich
Genau.
auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also ist komplett underrated und ich kann das natürlich auch jetzt aus meiner Perspektive, weil du es gerade angesprochen hast, es bashen ja sehr, sehr viele Coaches. Natürlich ist es eine Marketingstrategie gegen Bücher, aber
Ja.
wenn ich hier mal links von mir schaue, ich weiß nicht,
Ja.
da stehen bestimmt 200, 300 Bücher und ich glaube, du
Was?
erkennst auch immer den Wert beziehungsweise die Bereitschaft für neues Wissen an dem Bücherregal von der Person. Und ich denke mir halt immer so ist, was du gesagt hast, das ist ein Spottpreis. Also ich krieg wirklich, vor allem, ich habe ja die Erfahrung, die ein Tony Robbins gemacht hat in Jahrzehnten, kann ich mir innerhalb von Wochen aneignen. Ich denke halt, dort ist immer der springende Punkt, wo man auch sensibel beziehungsweise ehrlich zu sich selber sein darf, wie viel von dem Wissen wird dann halt tatsächlich umgesetzt. Das ist so, finde ich, immer dann der springende Punkt, weil wenn du theoretisch alles Wissen aus Büchern umsetzt und eine richtig hohe Selbstreflexion an den Tag legst, dann brauchst du kein Coaching. Dann ist meine Arbeit komplett hinfällig. Nur glaube ich, dass da halt oftmals der Fehler beziehungsweise der springende Punkt liegt, dass es eben nicht umgesetzt wird. Aber Bücher sind ultra geil. Und das, was du zum Schluss gesagt hast, ist ja sowieso dieses Thema Männlichkeit oder beziehungsweise das Thema Umsetzung männlicher Energie. Wir sind ja heutzutage so geprägt, ja, ich muss ja etwas mögen, um es zu tun. Also ich muss Kaltakquise mögen, um es zu tun. Ich muss ins Gym gehen, also ich muss es mögen, um es zu tun. Und das ist absolute Bullshit. Sondern
Ja.
entscheidest es zu tun und dann wirst du es irgendwann lieben lernen, weil du irgendwann auch realisieren wirst, dass sobald sich halt Resultate einstellen, dass das Tool ist, um an dein Ziel zu kommen. Deswegen
Ja.
finde ich nochmal spannenden Punkt.
Ich würde noch sehr, sehr gerne eine Sache dazu ergänzen. Das heißt, die du gesagt hast, dass man das sehr, sehr schwer ist, alle Themen aus Büchern umzusetzen. Das sehe ich zu 100% genauso. Wie es aber bei mir ist, wenn ich zum Beispiel 10, 15 Seiten lese, lerne ich bestimmt 10, 15 Sachen dementsprechend. Auf jeder Seite ist irgendwas von Wert. Aber ich setze dann davon meistens nur eine Sache um, die gerade in meine Situation spezifisch passt. Und da geht es jetzt nicht drum, ich habe auch hier ein Bücherregal mit bestimmt 50, 60 Büchern. Da geht es jetzt nicht drum, jetzt 50, 60 Bücher zu lesen, ja, das heißt, das ist nur für die extremeren Leute, sondern quasi ein Buch dann immer wieder mal zu lesen. Ich habe hier Bücher, die habe ich zum Beispiel noch gar nicht aufgeschlagen, aber dafür lese ich ein anderes Buch das dritte Mal. Da quasi deine Balance zu finden. Das heißt, damit man sich nicht im Perfektionismus verliert, so, hey, ich kann das gar nicht so sehr alles umsetzen, das umsetzen, was gerade passt, die anderen Sachen fast schon ignorieren, im Buch markieren, zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen oder das Buch nach einem halben Jahr oder nach 2 Jahren nochmal anfassen, weil dann wirst du erstens wieder neue Sachen daraus lernen. Dir fallen Sachen auf, die du gar nicht mitnehmen konntest. Und dass man da quasi nicht in den Perfektionismus verfällt, dass man nicht sich selbst von der Handlung abhält, indem man versucht, alles umzusetzen. Genau. Ja.
Sehr wichtiger Impuls. Mega
Ja.
geil. Ja, cool.
Danke,
Dann
Sebastian. Danke,
würde
dass ich heute da sein durfte für die Leute, die fragen, wie das heute zustande gekommen ist. Der Sebastian, der hat auch Kaltakquise gemacht. Ja, das heißt, der hat mich mal auf Instagram angeschrieben, was für Podcast-Themen ich denn gerne hätte. Ja, das heißt quasi als Follower. Dann habe ich einfach mal gefragt, hey, wie kann man denn auf den Podcast kommen? Und das Ganze so entstanden. Deswegen wirklich danke, Sebastian, für deine Zeit. Danke, dass du so viele Mentees bereits von mir gecoacht hast. Deren komplettes Leben hat sich dadurch verändert. Und ich habe auch gemerkt, über einen gewissen Zeitraum, hey, die sind nicht mehr die gleiche Person, als wie ich sie kennengelernt habe. Und dann hattest du für sehr, sehr viele Dudeln Ursprung. Und deswegen, wir werden auch in Zukunft zusammenarbeiten. Wir haben da auch ein Seminar bei mir im Finanzvertrieb geplant. Das heißt, im zweiten Halbjahr des Jahres. Wirklich danke, danke für deine Zeit. Danke für den Mehrwert, den du gibst. Und ich wünsche dir alles Gute.
Ja, ich kann das nur so zurückgeben und danke dir für dein Sein. Wir hören uns, mein Freund, und bis bald. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.